Öko? Logisch. Der Klimapodcast von Ökolution. Unbequeme Wahrheiten, saubere Lösungen und optimistische Visionen.
Warum ist die CO2-Speicherung ein Standortfaktor? Welche Technologie braucht es zur Abscheidung, Speicherung und Nutzung von CO2? Und wird die CO2-Entnahme ein künftiges Milliardengeschäft? Mein Name ist Elisabeth Zehetner. Ich freue mich, durch den heutigen Podcast zu führen und ganz besonders, dass ich über diese spannenden Fragen mit Dr. Helmut Leibinger sprechen darf. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Podcast.
Bevor wir losstarten, möchte ich wie immer unseren heutigen Gast kurz vorstellen. Helmut Leibinger war ab 2006 Leiter der Anlagen- und Verfahrenstechnik der Baustoffgruppe Rohrdorfer. Nach seinem Executive MBA an der Universität St. Gallen wurde er von Rohrdorfer 2020 mit dem Aufbau des Net Zero Emissions Team zur Dekarbonisierung der Baustoffproduktion beauftragt. Vor Rohrdorfer war Helmut Leibinger 7 Jahre im internationalen Anlagenbau tätig. Der promovierte Verfahrenstechniker der TU Wien hat mehrere Patente angemeldet und fungierte als Experte in verschiedenen Carbon-Management-Strategien. Fangen wir vielleicht einmal ganz von vorne an. Rohrdorfer Zemente hat ein eigenes Unternehmen, die Net Zero Emission GmbH, gegründet. Wie kam es denn eigentlich dazu und warum ist dieses Thema Net Zero gerade für die Zementindustrie so wichtig?
Ja, das ist einer dieser sogenannten Magic Moments im Leben. Ich habe 2020 ein Thema für meine Masterarbeit an der Universität St. Gallen gesucht und zeitgleich im Sommer 2020 kam ein Anruf aus der chemischen Industrie. Ja, ihr Zementwerker, ihr habt ja viel CO2 und wir benötigen euer CO2 für die Herstellung von klimaneutralem Methanol. Das war auch der Startschuss, dass wir uns aktiv mit dem Thema CO2 auseinandergesetzt haben. Wir haben dieses Geschäft der Herstellung von grünen Chemikalien als zusätzliches Geschäftsmodell, als zusätzliches Standbein zu unserem klassischen Zementherstellungsprozess gesehen.
Wie kauft die chemische Industrie ansonsten CO2?
Die chemische Industrie kauft im Wesentlichen Grundchemikalien ein. Das ist Methanol, das ist Ethylen und andere Substanzen, die halt den Kohlenstoff innehaben, also Kohlenwasserstoffe. Und es ist schon jahrzehntelang bekannt, wie man aus CO2 oder Kohlenmonoxid und Wasserstoff diese Produkte wie Methanol synthetisch herstellen kann. Und das ist natürlich jetzt ein sehr charmanter Weg, also nicht sich abhängig zu machen von fossilen Quellen wie aus Venezuela oder Kolumbien oder auch arabischen Raum, sondern einfach den Kohlenstoff herzunehmen aus Kohlenstoffquellen, die halt bei uns in der Nähe sind. Also das sind sehr regionale Herstellungen und sehr kurze Lieferketten. Und wir sehen CO2 nicht als Abfallstoff, sondern als Wertstoff, als Kohlenstoffquelle der Zukunft.
Wie liegt jetzt sozusagen das von Ihnen abgeschiedene CO2 auch im preislichen Vergleich mit fossilen Quellen?
Also CO2 ist natürlich nur ein Baustein für die Kohlenwasserstoffe. Also den zweiten Baustein, den Sie dazu brauchen, ist natürlich der Wasserstoff. Und das ist natürlich der Kostentreiber bei dem gesamten Herstellprozess. Wir haben uns dann intensiv auseinandergesetzt mit dem Thema CO2 zu Chemikalien und haben das auch als mögliches Standbein identifiziert. Und es kamen immer wieder die Fragen, ja, wie sauber ist euer CO2? Und die Rückfrage an die chemische Industrie, wie sauber braucht ihr denn das CO2 für eure Syntheseprozesse? Und letzten Endes ist es ein typischer Rohrdorfer Weg. Wir haben eine eigene Anlage gebaut, eine Pilotanlage, um aus CO2 ein Produkt herzustellen. Also das ist das Typische für Rohrdorfer. Die Eigentümer sind sehr zukunftsorientiert, sehr nachhaltig und sagen, ja, wir wollen in diese Richtung gehen und sehr hemdsärmelig sagen die dann, ja, baut es einfach. Ja. Also das ist typisch für Rohrdorf, einfach die Ärmel hochkrempeln und voranzugehen.
Ärmel hochkrempeln und anpacken ist aber wahrscheinlich nicht alleine nur aus dem Grund entstanden, dass man gesagt hat, man sieht ein zusätzliches Geschäftsmodell, sondern ich nehme an, diese Vorgaben und Ziele, die an Dekarbonisierung zu erfüllen sind, haben dabei auch eine Rolle gespielt.
Ja, selbstverständlich. Also das war, wie gesagt, der Stein des Anstoßes. Wir haben uns mit dem Thema auseinandergesetzt. Auch ein Deep Dive in die Regulatorik, also was kommt da auf uns zu und wie entwickelt sich das Ganze. Und da haben wir dann daraus die Strategie entwickelt, die auch klar gesagt hat, CO2-Vermeidung steht vor der CO2-Abscheidung. Also unsere dominante Strategie ist einfach die Vermeidung von CO2 und alles, was wir nicht vermeiden können, da gehen wir dann in die Abscheidung.
Vielleicht können wir da kurz auf die Spezifika der Zementproduktion eingehen, damit einfach unsere Zuhörer auch ein bisschen verstehen, wo kann man vermeiden und wo ist eben nicht vermeidbares CO2 dabei?
Ja, die Zementherstellung ist ein sehr energieintensiver Prozess, ein Hochtemperaturprozess. Und im Wesentlichen entsteht das CO2 bei der Zementherstellung aus dem Brennen von Kalkstein. Also es wird Kalkstein gebrannt und dabei gibt der Kalk das CO2 frei, das vor 20, 30, 40 Millionen Jahren Korallen eingebunden haben in ihr Korallenskelett. Und dieses CO2 setzen wir frei. Das heißt, grob gesagt sind 2/3 der CO2-Emissionen kommen aus dem Kalkstein und 1/3 ist dann aus der Bereitstellung der entsprechenden Wärme. Und das ist auch sehr charakteristisch. Wir müssen bei sehr hohen Temperaturen brennen, also bei 2000 Grad Flammentemperatur.
Jetzt habt ihr, glaube ich, Anfang des Jahres auch ein Pilotprojekt gestartet zur Herstellung getemperter Tone. Was ist das genau und wie kann man sich die Pilotanlage vorstellen?
Ja, grundsätzlich entspricht es genau unserer Strategie. Also wir wollen CO2 vermeiden und CO2 vermeide ich darin, dass ich Zementklinker, also diesen gebrannten Kalk, möglichst in den Zementrezepturen reduziere. Und getemperte Tone sind da eine ganz gute Option und da bedienen wir uns einfach schon einer sehr alten Technologie oder eines sehr alten Wissens. Also die alten Römer haben ja in ihren Zementen auch die vulkanische Asche eingesetzt und haben dann daraus beispielsweise das Pantheon gebaut in Rom. Also das steht ja auch schon seit 2000 Jahren, also das funktioniert, was die gemacht haben. Nur gibt es halt bei uns keine vulkanische Asche und getemperte Tone kann man so verstehen, das sind synthetische vulkanische Aschen. Also sie haben ähnliche Eigenschaften oder ähnliche Eigenschaften wie so diese vulkanischen natürlichen Aschen. Und die stellen wir halt im Zementwerk her.
Das Thema CO2-Abscheidung und Rückgewinnung ist ebenfalls ein großes Thema. Sie haben es eingangs schon erwähnt. Da testen Sie ja auch verschiedene Methoden, wie das sozusagen am effizientesten gelingen kann. Können Sie da ein bisschen was drüber erzählen?
Ja, selbstverständlich. Also die CO2-Abscheidung an sich ist ja auch schon eine ältere, etablierte Technologie, geht zurück bis in den 1920er Jahren und ist aus einer Zeit, ich sage immer, der Dampflokomotiven, also nicht sehr energieeffizient, sondern braucht sehr viel Wärme. Also die Technologien, die wir jetzt haben, die Aminwäschen, brauchen sehr viel Wärme und Wärme haben wir nicht. Also wir haben nicht genug Abwärme, um eine Aminwäsche im großen Maßstab zu betreiben. Deswegen müssen wir von Haus aus andere Technologien suchen, sondieren, die wesentlich effizienter sind. Und da gibt es auch mehrere Technologien, wie die Membrantechnologie oder wie kryogene Technologien, die halt im Energieverbrauch und speziell im Stromverbrauch wesentlich besser dastehen als eine klassische Aminwäsche. Und Energieeffizienz ist insofern wichtig, denn die CO2-Abscheidung muss mit erneuerbarem Strom gehen und den gibt es halt nur in sehr begrenztem Ausmaß.
Die wichtigsten Begriffe rund um das Thema Kohlenstoffwirtschaft sind CCU und CCS. Was genau bedeuten sie?
Vielleicht fange ich mit den zwei Buchstaben an, CC. CC steht für Carbon Capture und U steht für Utilization, also wie kann ich aus diesem CO2 eine Chemikalie herstellen. Also die Chemikalien, Kunststoffe bestehen aus Kohlenwasserstoffen und das C aus dem CO2 wird dann verwendet mit Wasserstoff als Basis für die Kohlenwasserstoffe. Das S steht für Storage, also heißt dann Carbon Capture and Storage. Das heißt, das CO2 wird in eine dauerhafte geologische Speicherung überführt.
Wenn man mal das CO2 abgeschieden und sozusagen eingefangen hat, wie geht es dann weiter? Was ist der nächste Schritt? Wer außer der chemischen Industrie möchte denn von Ihnen dann das abgeschiedene CO2?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe ja eingangs erwähnt, wir haben ja gestartet als klassisches CCU-Projekt, mussten aber dann leidlich lernen, dass regulatorisch nur der CCS-Weg möglich ist. Also für die Zementindustrie sagt der Emissionshandel, du musst CO2 speichern. Also das ist nur sehr begrenzt möglich, in Richtung CCU zu gehen, und die große Masse muss einfach gespeichert werden.
Muss gespeichert werden, weil das einfach Auswirkungen auf die Zertifikate hat, genau, auf die Emissionszertifikate. Das heißt, man kann sie sich teilweise nicht anrechnen lassen, wenn man in Carbon Capture and Utilization geht.
Vollkommen richtig. Also ich muss immer schauen, dass ich die Zertifikate dafür gut geschrieben bekomme, und im Emissionshandel bekomme ich sie momentan nur dann gut geschrieben, wenn ich sie dauerhaft aus der Atmosphäre trenne, also sprich geologisch speichere.
Das heißt, wir sind da stehen geblieben. Wo planen Sie jetzt den Einsatz von CCU und wo bleibt es dann doch oder wird es dann doch CCS?
Also mein Blick in die Zukunft ist der, dass CCS jetzt einmal Druck aus dem System nimmt oder Druck vom Topf nimmt, ja, wie man so schön sagt. Also man sagt, für die Zeit von 2030 bis 2040 einmal wirklich die ersten Schritte setzt und in Richtung CCS geht, parallel die ganzen Infrastrukturen für CCU nachzieht. Also das ist praktisch die Strominfrastruktur, das ist die Strombereitstellung, das ist die Wasserstoffbereitstellung, und dann ab 2040 dann wirklich in CCU geht. Also die mittelfristige Lösung ist CCS und dann die langfristige Lösung in eine Kohlenstoffwirtschaft ohne fossilen Quellen ist dann ab 2040.
Österreich hat ja vor dem Sommer eine Carbon Management Strategie verabschiedet. Sie waren ja da auch im Vorfeld involviert. Wie beurteilen Sie die? Sehen Sie auch, dass die Schritte da konkret genug sind, wenn man zum Beispiel schaut auf das Thema CO2-Infrastruktur?
Ja, zunächst möchte ich einmal ein Lob aussprechen für diejenigen, die Carbon Management Strategie durchgeführt haben. Also ich habe ja den Vergleich zur bundesdeutschen Carbon Management Strategie, und da ist die österreichische deutlich schneller gelaufen. Also wir haben ja im Oktober 2023 gestartet und im Juni lag dann die Strategie am Tisch. Und es ist aus meiner Sicht eine sehr kluge Strategie und eine sehr, sehr wirkmächtige. Also das ist eine sehr aktive Strategie. Also mit einem Blick in eine CO2-Infrastruktur, mit einem Blick auf die Onshore-Speicherung für die Hard-to-Abate-Industrie.
Und wie weit ist es jetzt noch bis zur Umsetzung dieser Strategie? Also wir haben jetzt den richtigen Plan, wenn ich Sie richtig interpretiere. Was muss jetzt als nächstes oder schnell folgen?
Ein guter Plan ist einmal die Grundvoraussetzung für die nächsten Schritte, und der nächste Schritt muss sein, die Umsetzung der europäischen CCS-Richtlinie in nationales Recht und die Zulassung der Speicherstätten für das CO2 für die Hard-to-Abate-Industrie.
Weil Österreich eben eines von 8 Ländern in Europa ist, wo die CO2-Speicherung noch verboten ist.
Richtig.
Wenn es jetzt um die CO2-Infrastruktur geht, irgendwie muss dieses eingefangene CO2 ja auch transportiert werden. Noch gibt es die Pipelines dafür nicht. Was machen Sie jetzt in der Zwischenzeit, wo wir das Verbot in Österreich zur Speicherung haben, Sie aber gleichzeitig die ersten Mengen einfangen? Wie kommen die dann in die Nordsee oder sonst wohin?
Ja, da stehen wir wirklich vor einer Herausforderung. Wir wollen ja 2026 diese Demoanlage in unserem Zementwerk in Gmunden in Betrieb nehmen. Das sind in etwa 100 Tonnen CO2 pro Tag, die wir dort abscheiden und transportfähig machen. Transportfähig heißt per Bahntransport dann in Richtung Norden, also in Kesselwaggons, zu verladen und dann mit der Bahn Richtung Norden zu transportieren. Und das ist die Herausforderung, da die entsprechende Speicherstätte zu finden. Und momentan stehen uns die Speicher in Dänemark zur Verfügung, sowohl onshore, also auch alte Öl- und Gasfelder im Bereich im Umfeld von Kopenhagen, als auch offshore. Und das ist halt immer das Thema Logistik, der Umschlag, wo kann ich praktisch einen Kesselwaggon entleeren, und was natürlich onshore wesentlich einfacher ist. Und wenn es in Richtung offshore geht, muss es wieder zwischengespeichert werden, bis zum Beispiel das Schiff da ist oder bis Dänemark dann entsprechende Pipelines vom Festland in Richtung der Nordsee gebaut hat.
Ich habe jetzt null Vorstellung, wie viel CO2 in einen Waggon passt. Kann man das ungefähr beschreiben? Wie viele Waggons Sie da täglich, wöchentlich dann brauchen?
Also täglich sind es bei 100 Tonnen CO2 ungefähr zwei Container, die wir da per Bahn verschicken wollen.
Und haben Sie da manchmal Sorge, dass die Bahn vielleicht zu langsam ist und das CO2 dann vielleicht auch entweicht? Oder ist das nur eine Hirngespinst?
Das ist eine berechtigte Frage. Wir müssen durch Deutschland durch und das ist so der kritische Pfad, auf dem wir uns da bewegen, weil ich bin ja als CO2-Quelle verantwortlich für das CO2 bis zum Bohrloch. Und wenn natürlich, wie wir es hatten in den letzten Jahren, ein Bahnstreik ist, dann steht irgendwo unser Zug mit CO2 in der prallen Sonne, das CO2 erhitzt sich und dann kann durchaus das CO2 dann entweichen.
Also das heißt, das Plädoyer für eine rasche CO2-Infrastruktur, damit eben da die Logistik einfacher wird und sicherer.
Ja, also Sie haben in mir einen großen Fürsprecher für eine Pipeline-Infrastruktur, weil es einfach Sicherheit gibt in jederlei Hinsicht.
Ist Deutschland im Bereich Infrastruktur weiter als Österreich?
Das ist eine sehr schwierig zu beantwortende Frage, weil Deutschland natürlich von der Fläche her viel größer ist. Also der Fokus in Deutschland ist jetzt auf die Bereiche, wo das meiste CO2 entsteht. Im Bereich Nordrhein-Westfalen, dort sind die größten CO2-Quellen, da ist die Stahlindustrie, da sind auch die meisten Zementwerke. Und da ist jetzt der Fokus drauf. Das heißt, der Infrastrukturausbau Richtung Süden zieht sich. Und ich sage Österreich liegt da knapp hinter Nordrhein-Westfalen, hat sich auch an der Carbon-Management-Strategie an Nordrhein-Westfalen orientiert. Also ich sehe da natürlich Deutschland, also in Nordrhein-Westfalen im Lead, aber Österreich auch knapp dahinter.
Okay, das heißt aber wichtig ist vor allem auch die grenzüberschreitende Ausbau, dass wir sozusagen auch durchgängig von Österreich Richtung Dänemark eine Leitung hätten.
Das ist richtig so. Wir brauchen praktisch überall die Durchleitung. Also wenn ich Richtung Dänemark will, brauche ich von Dänemark durch Deutschland bis nach Österreich dann die Pipeline.
Rohrdorfer ist eben auch in Bayern aktiv. Wie schätzen Sie das ein? Wie realistisch ist es, dass es sozusagen auch, jetzt redet man ja immer über die Verwirklichung des europäischen Binnenmarktes, sei es bei der Energie, werden wir das auch beim Thema CO2 brauchen?
Brauchen wir definitiv. Also wir brauchen eine europäische Lösung für die CO2-Transportinfrastruktur. Und leider dauert das alles.
Es dauert und das bringt natürlich auch einen gewissen Standortnachteil für die europäische Industrie mit sich, die ja von den Regulatorien sehr schnell und rasch dekarbonisieren muss. Trotzdem, insgesamt weltweit gesehen, soll die CO2-Entnahme und Speicherung künftig ein Milliardengeschäft werden. Wie schätzen Sie das ein? Und verpassen wir da als Europa vielleicht auch die ein oder andere Geschäftschance?
Die Speicherung ist natürlich ein sehr gutes Geschäft und momentan noch hochspekulativ. Also Sie müssen sich ja das so vorstellen, es wird eine Speicherkapazität angeboten und da müssen Sie um diese Kapazitäten bieten. Ja. Also Ausrufungspreis ist zum Beispiel 40, 50 Euro und dann müssen Sie in einem Bieterverfahren sich die Speichermengen ersteigern. Und das ist natürlich für eine begrenzte Anzahl von Lagerstätten natürlich ein preisrelevanter Faktor. Ja. Je weniger Lagerstätten und je mehr CO2 am Markt ist, desto höher werden die Preise. Und da ist es natürlich schon sehr angenehm, wenn man zum Beispiel regionale Speicher hat, gerade am Anfang dieser Goldgräberstimmung, wenn man regionale Speicher hat, nationale Speicher und diese auch im Besitz der Volkswirtschaft sind. Österreich und Bayern haben da einen deutlichen Wettbewerbsnachteil durch ihre Binnenlage. Sehr leicht tun sich die Länder, die was halt an der Ost- und Nordseeküste sind, die an den CO2-Speicherstätten liegen, und diese liegen auch an den Windparks, also die haben Zugang zu CO2-Lagerstätten, die haben Zugang zu grünem Strom. Also das ist für Österreich eine strategisch ungünstigste Position. Auf der anderen Seite haben Österreich und Bayern ein unheimliches Potenzial an Speicherstätten. Also Bayern und Österreich hat alte Kohlenwasserstofflagerstätten, in denen wir zumindest für einen gewissen Zeitraum das CO2 speichern können. Also wir haben alles oder wir hätten alles da, dass wir in eine Kohlenstoffwirtschaft rasch einsteigen könnten.
Wir hätten alles da, bis auf die Erlaubnis, dass wir es auch tun dürfen, die gesetzliche.
Genau, also es wäre alles angerichtet und da stehen wir uns halt leider selbst im Weg. Aber da hoffen wir das Beste. Also die Carbon-Management-Strategie hat da die Gleise richtig gelegt.
Sie haben das jetzt schön formuliert, wir stehen uns selbst im Weg. Manchmal ist aber auch natürlich der Vorbehalt, auch der öffentliche Vorbehalt, der medial geschürte Vorbehalt gegen Technologien wie CO2-Speicherung sehr groß. Warum sollte man oder müsste man eigentlich keine Angst vor dieser Technologie haben?
Ja, hier ist das Eckpunktepapier der deutschen Carbon-Management-Strategie sehr eindeutig. Hier wird Bezug genommen auf den Versuchsspeicher in der Nähe von Potsdam. Und im Eckpunktepapier wird hier klar festgehalten, dass keine Gefahr für den Mensch und die Natur von der Speicherung von CO2 ausgeht.
Und diesen Versuchsspeicher gibt es ja schon relativ lang.
Den Versuchsspeicher, den gibt es schon seit circa 10 Jahren und wird ständig überwacht.
Wir haben zuerst schon das Thema Energie besprochen und wie wichtig sozusagen leistbare und verfügbare grüne Energie für überhaupt einmal die CO2-Abscheidung, aber auch dann die weitere entweder Speicherung oder Verwendung notwendig ist. Wie sehen Sie das jetzt auch aus dem Betrieb heraus, wo Sie mit den Themen konfrontiert sind? Kommen wir mit der Erzeugung erneuerbarer Energie und vor allem auch den dazugehörigen Netzen nach oder wird das zum Flaschenhals?
Also für die Abscheidung von CO2 aus dem Zementprozess benötigen wir aus heutiger Sicht ungefähr die zweifache bis dreifache elektrische Energie, die wir heute für die Erzeugung von Zement benötigen. Also das momentane Bottleneck für die CO2-Abscheidung sind die Stromnetze. Also wir müssen die Netze kräftig ertüchtigen. Und der zweite Schritt ist dann natürlich die ausreichende Erzeugung von grünem Strom.
Die Preise spielen da natürlich auch eine Rolle. Das heißt, wenn es verfügbar ist, muss es auch irgendwie leistbar sein. Sind wir auch da im Wettbewerbsnachteil zu anderen internationalen Werken, die ähnliche Pilotanlagen oder auch schon in größerem Stil CO2 abscheiden?
Selbstverständlich sind wir da im Nachteil. Man muss sich ungefähr vorstellen, der Strom ist der Kostentreiber bei der CO2-Abscheidung und die Stromkosten gehen dann praktisch direkt ein in die CO2-Abscheidung oder in die Kosten für die Zementherstellung. Und da gibt es, wenn man sich die europäische Landkarte ansieht, sehr unterschiedliche Strompreise. Also sehr, sehr günstig ist natürlich Frankreich, dann Deutschland ist auch noch teurer und Österreich hat einen günstigeren Strompreis als Deutschland. Insgesamt besteht Handlungsbedarf, ja.
Jetzt wird sich demnächst eine neue Regierung auch in Österreich formieren. Was wäre denn so Ihr Appell oder was würden Sie sich wünschen von den neuen Verantwortungsträgern?
Das Wichtigste für die Dekarbonisierung ist aus meiner Sicht einmal Planungs- und Rechtssicherheit. Das heißt, einer der ersten Schritte für den Klimaschutz muss sein, dass das Speicherverbot aufgehoben wird und die CCS-Richtlinie in nationales Recht übergeführt wird.
Jetzt nehmen wir an, das Verbot ist aufgehoben. Man kann sich bewerben um eine CO2-Speicherlizenz in Österreich. Wie optimistisch sind Sie, dass diese Verfahren schnell und rasch abgewickelt werden können?
Da bin ich dem sehr positiv eingestellt. Also wir haben in Österreich sehr gute Firmen, die im Speichergeschäft Erfahrungen haben. Also das wird sicher sehr gut und sehr glatt ablaufen.
Wenn wir jetzt dann die Möglichkeit haben, in Österreich theoretisch CO2 einzuspeichern, dann braucht es natürlich auch wieder Umweltverträglichkeitsprüfungen und andere Genehmigungsverfahren. Glauben Sie, dass es da den Rückhalt der Bevölkerung gibt oder dass wir Ähnliches erleben werden, wie wenn wir an exponierten Stellen ein Windrad aufstellen wollen?
Ich denke schon, dass es den Rückhalt aus der Bevölkerung geben wird. Ein wesentlicher Punkt ist, wie beteilige ich die Bevölkerung an derartigen Lösungen. Also wir sehen die sehr schönen Beispiele in Norwegen, wir sehen es am Beispiel Dänemark, bei denen die öffentliche Hand oder Dänemark als Staat beteiligt ist an diesen Gesellschaften zur Speicherung von CO2. Und auch die Erlöse aus dieser Speicherung wieder zurückgibt an die Bevölkerung. Und auch die Beteiligung ist eine ganz andere.
Das heißt, ganz wichtig ist, die Bevölkerung mitzunehmen und einfach der Panikmache gegen diese neue Technologie schon jetzt mit Fakten und Argumenten entgegenzuwirken.
ja, mit Fakten und Argumenten. Und es gibt auch schon die sehr schönen Beispiele. Also wie gesagt, Dänemark, Norwegen. Norwegen betreibt ja schon die CO2-Speicher seit den 70er Jahren. Also was gibt es Schöneres, als auf diese Referenzen zu verweisen?
Was machen die anderen Zementhersteller, wenn sie so in die Branche blicken?
Ein Rundumblick in die Branche zeigt, dass natürlich die Vorreiter im küstennahen Bereich sind. Also dort sind momentan die großen Aktivitäten, was Carbon Capture angeht. Dort sehen wir natürlich auch Storage-Projekte, aber auch Utilization-Projekte. Also zum Beispiel ein Projekt, das ich da hervorheben möchte, ist im Raum Hamburg ein Zementwerk, das das CO2 abscheidet und dieses CO2 zur nahegelegenen Raffinerie transportiert, die daraus Sustainable Aviation Fuels synthetisiert.
Sie haben sich sehr viele unterschiedliche Expertinnen und Experten in Ihr Net Zero Emission Lab geholt. Glauben Sie, dass der Fachkräftemangel die grüne Wende verlangsamen könnte?
Wir haben das Gegenteil festgestellt. Also wir haben auf unsere Stellenausschreibungen in der Regel sehr viele Bewerber. Also wir haben dann die Qual der Wahl oftmals. Also wir haben auf eine Stelle für Chemieingenieur dann 80 Bewerbungen, von denen wir dann wirklich die Besten der Besten in unser Team aufnehmen können.
Konkret zum Thema Mädchen in der Technik, da seid ihr als Rohrdörfer ja auch sehr aktiv.
Ja, das ist mir ein sehr persönliches Anliegen, auch die Mädchen für die Technik zu begeistern. Wir sind da auch bei einer Initiative im Salzkammergut dabei, wo wir in verschiedenen Programmen die Mädchen an die Technologie heranführen. In der Praxis sieht es dann so aus, dass wir uns dann beispielsweise an Workshops der Kinderuni Almtal beteiligen. Also wir gestalten dann einen Tag für die Kinder und vor allen Dingen Mädchen. Aber wir haben auch beispielsweise eine Projektleiterin für das Projekt Zeus. Zeus ist eine Pilotanlage zur Abscheidung von CO2 und Herstellung von Ameisensäure aus CO2.
Sie persönlich haben sich für eine technische Ausbildung entschieden. Warum ist es ein guter Weg oder warum würden Sie genau diesen Weg weiterempfehlen und vielleicht sogar dem ein oder anderen Mädchen ans Herz legen?
Das ist jetzt die schwierigste Frage. Am Ende des Tages ist Klimaschutz oder Entwicklung von Technologien für den Klimaschutz eine technische Herausforderung. Das heißt, sie brauchen wirklich einen guten technischen Background. Und ja, wem Technik liegt, für den ist das natürlich jetzt eine unheimliche Chance. Also ich vergleiche das immer mit dem Mondprogramm von Präsident Kennedy. Nur geht es jetzt nicht mehr um den Mond, sondern es geht jetzt wirklich um den Planeten Erde, auf den wir die Füße setzen wollen.
Das ist ein wunderschönes Bild, das jetzt da bei mir im Kopf hängen geblieben ist. Da passt jetzt perfekt meine letzte Frage. Wir fragen alle unsere Gäste, was auch ihr persönlicher Beitrag zum Thema Klimaschutz ist.
Ich bin ja heute auch mit der Bahn angereist. Also das ist mein heutiger Beitrag für den Klimaschutz. Natürlich auch zu Hause eine PV-Anlage mit Wärmepumpe und hoffentlich bin ich bald Besitzer einer Streuobstwiese. Das ist für mich auch sehr wichtig. Aber noch viel wichtiger ist mir einfach die Weitergabe einfach einer positiven Energie des, ja, wir schaffen es, wir schaffen die Klimawende und vor allen Dingen die Einbeziehung der Kinder und Jugendlichen in diese Arbeit, in diese Klimaschutzarbeit, dass praktisch die junge Generation schon lernt, ja, wie kann ich auf das Klima aufpassen, Recycling, brauche ich das alles für mein tägliches Leben und einfach schon CO2 zu vermeiden von Anfang an.
Ich glaube, das ist ein perfektes Schlusswort. Das erste Ziel muss sein, CO2 zu vermeiden, aber das zweite Ziel muss natürlich bleiben, dass wir möglichst viele Technologien entwickeln, weiterentwickeln, damit wir das CO2, das wir nicht vermeiden können, auch aus der Atmosphäre bringen. Vielen herzlichen Dank, Dr. Helmut Leibinger, dass Sie heute bei uns waren.
Herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
Wenn euch diese Folge von Ökologisch gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
Wenn dir die Folge gefallen hat, findest du mehr Informationen auf unserer Website unter oecolution.at oder auf unseren Social-Media-Kanälen.
Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.